Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts, die zweite in dieser Saison, in der Vorbereitung, wenn man so will. Mein Name ist Yannick Sorgatz und mir zugeschaltet weiterhin ist Carsten Kellermann. Carsten, schönen Sonntag, sag ich mal. Wir können ja jetzt auch mal sagen, wir nehmen am Sonntag auf. Es ist ein insgesamt ruhiger Tag, aber die Woche hat natürlich einiges hergegeben und auf die erste komplette Trainingswoche und das Testspiel am Samstag gegen Viktoria Köln wollen wir jetzt ausführlich zurückblicken. Carsten, was würdest du sagen, ist so das Erste, was dir hängen geblieben ist von deinen Trainingseindrücken in dieser Woche?
Ja, erstmal hallo natürlich an alle Zuhörer. Schönen Gruß nach Düsseldorf, Yannick. Wir sind ja hochtechnisch und treffen uns deswegen immer noch im digitalen Raum. Und tatsächlich waren wir allerdings nicht nur digital, sondern auch im Real Life beim Training. Und man hat die ersten Eindrücke von Adi Hütter gesammelt. Und ich habe es auch mal zusammengefasst. Und für mich ist so die Hauptbotschaft, dass alles ein bisschen geflissentlicher abgeht als vor 2 Jahren, als Marco Rose kam, als er wirklich die Gladbacher Fußballwelt total aufgeregt und aufgeschreckt fast schon sah. Und alle waren irgendwie total gingen davon aus, dass jetzt Wunderdinge passieren könnten. Es war wirklich schon fast messiashaft, wie Marco Rose hier eingezogen ist. Und wenn man das jetzt vergleicht, Adi Hütter ist da, Adi Hütter macht seine Arbeit, steht mit seiner Stoppuhr auf dem Spielfeld und gibt viele Anweisungen, spricht viel mit seinen Spielern. Das ist, glaube ich, eine der auffälligsten Dinge. Du hast ja auch schon drüber geschrieben, dass eben Kommunikation ein ganz wichtiger Faktor ist. Christoph Kramer hat es auch schon gesagt, er ist ja selbst ein sehr kommunikativer Spieler und Adi Hütter macht bisher also wirklich einen unaufgeregten Eindruck, zusammen auch mit seinen Co-Trainern Christian Peintinger und Armin Reutershahn, der schon über 1000 Spiele als Co-Trainer absolviert hat, angefangen hat bei Friedhelm Funkel, aber auch schon mit Julian Nagelsmann gearbeitet hat und so diese Bundesliga-Normalität. Das ist das, was eben einen Mann wie Reutershahn dann mitnimmt, ist ja auch sogar gebürtiger Duisburger, also quasi eine Heimkehr für ihn. Ja, insgesamt macht es einen guten Eindruck, aber ich glaube, wenn man dann so mit den Fans am Spielfeldrand spricht, die ja wieder zugelassen sind, neuerdings zu den Trainingseinheiten, man tastet sich so ein bisschen ran an Borussia und Adi Hütter.
Das ist auch eine Frage, die ich mir gestellt habe, angelehnt an deinen Vergleich mit Marco Rose 2019. Wie wäre es, wenn jetzt keine Corona-Beschränkungen mehr wären, wenn wirklich, weiß ich nicht, jedes Training 2000 Leute dahin strömen könnten, das sind ja Ferien, da haben gerade viele Eltern mit Kindern Zeit. Wie wäre es dann? Und ich habe das Gefühl, es wäre ähnlich. Also es ist jetzt Corona und die Beschränkungen sind nicht der Grund, warum die Stimmung ist, wie sie ist. Sie ist insgesamt auch positiv, das muss man sagen. Da ist jetzt nichts von, großem Verdruss oder so. Aber es setzt sich das fort, was wir schon letzte Woche gesagt haben. Es ist, man schaut sich das Ganze mal an, wie sich das so entwickelt. Also es gibt nicht so diesen Vorschub, wo man ja auch nochmal betonen muss, dass Marco Rose diese, wie du gesagt hast, messiashafte Stimmung ja nicht alleine verursacht hat vor 2 Jahren. Das lag ja viel damit zusammen, dass eben Dieter Hecking gehen musste trotz Vertragsverlängerung, dass Max Eberl, wie er es selbst immer gesagt hat, über seinen Schatten da gesprungen ist. Und dann hat Marco Roses Freund Jürgen Klopp sicherlich auch was dazu beigetragen mit Sätzen wie, er ist der gehypteste von allen. Also da war schon eine ganz andere Grundstimmung gesetzt. Jetzt setzt sich das fort. Es ist ein Herantasten von allen Seiten, aber das klingt immer ein bisschen negativ fast, aber so würde ich es gar nicht sehen, sondern ja, vielleicht sogar genau das, was es jetzt braucht.
Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, das ist genau das, was auch zur aktuellen Borussensituation passt. Denn man sieht, wir werden gleich ja noch später über die Situation aus Gladbacher Sicht auf dem Transfermarkt sprechen. Aber es ist vieles im Umbruch. Gerade sind jetzt auch viele junge Spieler da, die selbst also wirklich Experten nicht so richtig kennen. Und Adi Hütter muss Dinge eben erstmal in die Mannschaft reinbringen. Man geht ja auch nicht mit dem Europapokal im Rücken in die Saison, sondern als Achter, als ein Club, der alles verpasst hat, was er sich vorgenommen hat. Also da sind natürlich die Ansprüche schon anders als vor 2 Jahren bei Marco Rose. Also ich will das auch nochmal betonen. Der Marco Rose hat eigentlich mit am wenigsten dazu beigetragen, dass hier wirklich so eine Hosianna-Stimmung war, sondern das wurde doch viel von außen an ihn herangetragen, an seine Person herangetragen und er wird mit Sicherheit das ein oder andere andere Mal Jürgen Klopp auch schon da wirklich Dankeschön gesagt haben für diese Vorschusslorbeeren, die das auch nicht immer einfacher machen, weil alle geglaubt haben, hier würde jetzt wirklich eine unfassbare Fußballrevolution passieren und Gladbach würde jetzt hier den tollsten, geilsten, schnellsten und gehyptesten Fußball der Welt spielen. Ging natürlich alles nicht. Mein Gladbach ist Gladbach und die Mannschaft war, wie sie war und sie hatte die Vorgaben von Dieter Hecking, war über Jahre eine Ballbesitzmannschaft und da mal eben mit dem Fingerschnippen hinzugehen, da brauchst du halt doch ein bisschen mehr als ein paar Trainingseinheiten. Das dauert wahrscheinlich sogar 2-3 Transferperioden, das hat Marco Rose selbst gesagt. Und so ist es jetzt auch eben bei Adi Hütter. Er kommt, er wird seine Ideen hier einbringen, aber das hat er auch gleich gesagt, ich bin kein Zauberer, es braucht alles ein bisschen Zeit und ich glaube, er hat ein bisschen mehr Zeit vielleicht, weil eben die Ansprüche nicht so hoch sind, wie sie dann eben vor 2 Jahren waren. Und das könnte Adi Hütter und auch Borussia entgegenkommen, dass einfach insgesamt ein bisschen mehr Ruhe ist und nicht so diese Aufgeregtheit, in der alles groß und hochglanzig sein muss, sondern vielleicht ist man wieder ein bisschen mehr bei sich als Borussia Mönchengladbach.
Ich finde es aus Berichterstattersicht auch sehr angenehm und spannend, weil man einfach auch mal wieder wirklich beobachtet, das ist so ein bisschen der Kern des Journalismus ja, auch einfach mal hinzuschauen, zu schauen, was passiert, Schlüsse daraus zu ziehen, Gespräche zu führen und das ja war wirklich auch der Kern dieser Woche. Ne? Wir standen viel mal wieder am Trainingsplatz, auch ungewohnt, man hat schon fast vergessen, dass das ja sonst immer so war, dass wir da wirklich eigentlich fast jeden Tag am Borussia-Park standen. So war es tatsächlich in der Corona-Zeit im Lockdown so, dass man ja zwischen den Heimspielen mal 2 Wochen gar nicht da war. Eigentlich unvorstellbar heute. Und so wird die Intensität, das Pensum, die Inhalte langsam gesteigert in den Einheiten. Also es war schon etwas mehr zu sehen, gerade so ab Donnerstag. Dann auch mal mehr 11-gegen-11 Konstellationen. Weiterhin viele Unterbrechungen von Adi Hütter, der sich das anschaut und dann, wenn er meint, was sagen zu müssen, auch in die Pfeife bläst. Diese Pfeife und Stoppuhr um seinen Hals. Eins der Bilder wahrscheinlich dieser ersten Woche so, was man im Kopf hat und mit ihm verbindet. Und deswegen wird es sicherlich nächste Woche weiterhin wieder etwas mehr zu sehen geben. Noch nicht alles. Also wir werden auch nächste Woche noch nicht groß über 3-4-3, 4-3-3, 4-4-2 und andere Konstellationen reden. Dafür ist es noch zu früh. Auch wir tasten uns daran in gewohnter Manier. Und das Konkreteste, was es also zu sehen gab, war am Samstag das Testspiel. Das erste Mal, dass so ein bisschen was auf den Rasen gelegt wurde, mit dem man jetzt auch konkreter arbeiten kann. 2-2 gegen Viktoria Köln, ein Drittligisten, ein eher untypisches Startresultat in der Sommervorbereitung im ersten Testspiel. Tja, wollen wir uns jetzt mehr am Ergebnis oder an der Leistung aufhängen?
Gut, man muss natürlich eins sagen, Ergebnisse sind nicht das primäre Ziel bei Testspielen, aber man darf natürlich nicht vergessen, wenn so ein Spiel verloren geht gegen einen Drittligisten, für einen Bundesliga-Verein, der Ambitionen hat, mindestens mal im einstelligen Tabellenbereich zu landen und eigentlich auch um Europaplätze mitzuspielen, dann gibt das schon ein paar Schlagzeilen, die nicht so toll sind. Und das wirkt sich dann natürlich auch so auf den Start des neuen Trainers aus. Da ist so ein kleiner Makel da. Und deswegen war natürlich das Freistoßtor von Patrick Herrmann zum 2-2. Wunderbares Teil von Patrick Herrmann, schön reingezwirbelt, fast schon Arango-mäßig das Tor getroffen. Das war da schon wichtig, glaube ich, weil ein Unentschieden ist dann eher so, aber eine Niederlage, die hat schon eine andere Auswirkung. Und darum glaube ich, dass es eben wichtig war, dass dieses Tor noch gefallen ist, zumal ja auch nach einer extremen Leistungssteigerung nach der Pause, weil die erste Halbzeit, war eine Mannschaft auf dem Platz, das hat Adi Hütter auch ganz klar gesagt, mit vielen Spielern, jungen Spielern, U23-Spielern, die teilweise noch nicht mit der Profimannschaft trainiert haben. Aber, Yannick, du hast ja im Vorfeld die Geschichte gemacht, eben diese jungen Spieler hatten eine Riesenchance, sich zu zeigen. Und wenn man dann mal diese erste Halbzeit nimmt, reden wir mal über die, da muss ich dann schon sagen, da haben einige der Freunde das aber richtig ungenutzt gelassen, diese Möglichkeit, sich eben dem neuen Trainer in einer Zeit zu zeigen, wo eben viele Spieler noch nicht da sind und sich vielleicht für mehr zu empfehlen als jetzt nur ein paar Tage in der Vorbereitung.
Ja, es waren allein 4 18-Jährige auf dem Platz und man hat schon, man ist es ja gewohnt in Testspielen, dass da Leute reingeworfen werden, dass man da neue Gesichter sieht, dass die auch noch einen sehr grünen Eindruck machen, aber das hat mich schon sehr verblüfft. Also das war sehr nervös, unkoordiniert. Tatsächlich war es in der Offensive ja auch so, dass irgendwie um Kapitän Lars Stindl all diese Youngster herumschwirrten. Also da kam kein Spielfluss zustande. Ach, da gingen Bälle ins Seiten aus. Wie gesagt, es schwebte diese Nervosität über dem Platz. Es war sehr ungewohnt. Natürlich kann man da jetzt niemanden an die Wand nageln, aber man muss schon festhalten, dass sich da jetzt, wie du gesagt hast, wirklich keiner empfohlen hat. Da würde ich am ehesten noch vielleicht hinten rechts Joe Skelly, den US-Amerikaner, rausnehmen, der ja auch nicht das klassische Eigengewächs ist. Ich meine ja für Geld aus den USA verpflichtet. Ist ja auch ganz, also wird ja runtergegeben an die U23 von den Profis und nicht hochgezogen von der U23. Aber auch er musste sich ja wirklich mal ein bisschen reinfuchsen. Da gab es Missverständnisse mit Toni Janschke im Aufbau, hatte da dann ein Dribbling in den Strafraum am Ende der ersten Halbzeit, was so irgendwie außer dem 1:0 von Rami Benzibaini nach einer Ecke das einzige Offensive war, wo man sich so ein bisschen dran festhalten konnte. Also es war ungewohnt, überraschend, verblüffend wenig in dieser ersten Hälfte. Und man muss sogar sagen, das hätte ja auch schon fast entschieden sein können, weil Viktoria Köln echt Chancen hatte. Und wenn Tobi Sippel oder Benzibaini nicht da gewesen wären mit Rettungsaktionen, vielleicht mit einem 4:1 in die Pause gegangen wäre.
Ja, definitiv. Also da war schon, sagen wir mal, eine relative Offenheit in der Defensive zu erkennen. Das wird Adi Hütter überhaupt nicht gefallen haben, denn er hat ja tatsächlich auch sich auf die Fahne geschrieben, die Zahl der Gegentore zu reduzieren. Er war damit vergangene Saison bei seiner Eintracht Frankfurt Mannschaft nicht zufrieden, weil das wahrscheinlich auch ein Grund war, warum am Ende dann eben die Champions League verpasst wurde, weil es einfach zu viele Gegentore gab. Ja, und in Gladbach haben wir ja genau das Problem auch festgestellt, dass Marco Rose sehr viel Wert auf aggressive Offensive gelegt hat, aber in der Defensive dann doch vieles von diesem gegen den Ball aggressiv sein dann gefehlt hat und man hat dann eben einfach eine Zahl an Gegentoren gehabt, die zu viel war, um Europa oder irgendetwas zu erreichen. Naja, und dann sieht man das natürlich als neuer Trainer nicht so gerne, wenn da ständig Gegner, Spieler auf das eigene Tor recht ungehindert zulaufen dürfen. Und einmal, wie gesagt, also eine ganz, ganz großartige Grätsche von Rami Benzibaini, der dann einmal mehr gezeigt hat mit seinem Kopfballtor, aber auch mit dieser Grätsche, wie wichtig er für diese Borussen-Mannschaft ist. Also ich würde ihn schon so in die Kategorie wie Markus Thuram, wie Lars Stindl, Jan Sommer, Chris Kramer und einige andere einordnen, die relativ unverzichtbar für diese Gladbacher Mannschaft sind. Und das hat er dann eben gezeigt, musste dann ja raus wegen einer leichten Verletzung. Aber ich glaube, so war zumindest gestern aus medizinischer Abteilung zu hören, dass es jetzt nicht ganz so dramatisch sein dürfte bei ihm, sondern tatsächlich auch so ein bisschen eine Vorsichtsmaßnahme, dass er rausgegangen ist, hatte sich ein bisschen wehgetan am Sprunggelenk. Aber ja, das waren dann auch schon die positiven Sachen. Und ich muss sagen, da war ich von den meisten Youngstern dann schon etwas enttäuscht. Da muss keiner das ganze Spiel rocken, da muss auch keiner jetzt total herausragen. Aber wir werden ja gleich noch über einen sprechen, der es in der zweiten Halbzeit viel, viel besser gemacht hat, weil er einfach präsent war, weil er einfach sein Spiel reingebracht hat. Und da muss ich dann sagen, so macht man es eigentlich, wenn man sich präsentieren will.
Ohne Rocco Reitz fällt es natürlich auch schwer, das Ganze zu rocken, muss man auch sagen. Ja. das nur am Rande. Eins muss man Gladbacher zugute halten, sie starten direkt gegen einen Drittligisten, der wirklich ein paar Spieler dabei hatte, die man auch kannte. Marcel Risse, Derbyheld des 1. FC Köln 2016 mit seinem Tor des Jahres, hat das 2:1 vorbereitet, mittlerweile in der Drittklassigkeit unterwegs. Also man groovt sich nicht erstmal mit einem 20:0 gegen den Bezirksligisten ein, sondern fängt direkt richtig an. Da kann auch mal so ein Resultat bei rumkommen. Deswegen das Resultat ja, wie gesagt, auch nicht essentiell. Aber die Leistung, die wurde dann, wie du gesagt hast, in der zweiten Hälfte besser mit einer komplett erneuerten Mannschaft, die ja schon etwas erfahrener, prominenter war als die erste, muss man sagen. Aber die Youngster, die da auf dem Platz waren, haben sich auch einfach besser präsentiert. Jordan Bayer hinten drin ist ja dann schon mit seinen 21 fast ein Routinier. Positiv aufgefallen, das ist der Mann, den du gerade schon erwähnt hast oder indirekt erwähnt hast, ist mir Per Lockel auf der Doppel-6, der da als Stratege, Balleroberer sehr routiniert gewirkt hat. Also so wie seine Rückennummer 2 das im Prinzip auch schon suggeriert. Also keiner mit der 43, der da rumläuft, sondern mit der 2. Also die, kann man sagen, hat er sich verdient. wollen nicht den Blackout kurz vor dem Ende verschweigen. Da hat Moritz Nikolas sich dann beweisen können nach einem zu kurz geratenen Rückpass. Ja, aber es war insgesamt einfach viel mehr Speed, Dynamik drin. Es war mehr aus einem Guss, was auch an so Leuten lag. Wenn wir dann mal über die Arrivierten reden, mit immerhin 22 Jahren schon Hannes Wolf. Ich fand, das war so ein bisschen der, also am ehesten der Game Changer, ne? Weil er sowas reingebracht hat, was die erste Halbzeit gar nicht da war.
Ja, und das war vor allem Aggressivität. Das ist eben auch das, was eigentlich sein Spiel auch auszeichnet. Er ist ja, hat auf der 10 gespielt, also hinter den Spitzen, einfach besetzt in dem Fall. Die Aufstellung war natürlich auch der personellen Situation geschuldet. Es war ja so eine Art 4-1-4-1. Das werden wir mit Sicherheit nicht so ganz oft zu sehen bekommen in der Saison. Aber Hannes Wolf hat auf jeden Fall da einen richtig guten Job gemacht und hat da sich definitiv präsentiert, hat gezeigt, wie er diese Saison angehen will. Er hat ja körperlich richtig zugelegt. Das war auf dem einen oder anderen Foto zu sehen, dass er so muskulaturmäßig richtig was getan hat. Aber jetzt eben auch von der Einstellung. Er hat immer versucht, Tempo reinzubringen, Bälle zu erobern, das Spiel damit anzukurbeln, hat es auch oft geschafft, hat sich gut, fand ich, mit Alassane Player auch verstanden, 2-3 schöne Doppelpässe gespielt, hat Verantwortung übernommen bei einem Freistoß, der hat zwar nicht das Ziel getroffen, aber er ist dann eben jemand, der eben da war, als es drauf ankam, wie eben auch Patrick Herrmann, der dem Trainer auch gezeigt hat, hier, wenn du mich brauchst, dann bin ich da mit seinem Freistoß-Tor. Wolf stand da hat dann eben Patrick Herrmann geschossen in der Situation. Und ja, das waren so die Spieler, die in der zweiten Halbzeit einfach dafür gesorgt haben, dass Borussia insgesamt einfach ein anderes Gesicht auf den Platz gebracht hat. Und eines, glaube ich, wo Adi Hütter dann wirklich auch sagen wird, also das ist schon das, wie ich es mir dann schon eher vorstelle. Und ich bin mir auch sicher, dass Per Lockel bei ihm Pluspunkte gesammelt hat, denn der Junge, der hat es wirklich gut gemacht. Finde ich, hat einen guten so Körperschwerpunkt. Punkt, kann man sagen. Und wäre er schon einer der Gewinner, wie auch Hannes Wolf und natürlich Patrick Herrmann als Torschütze. Ich bin mir sicher, dass Adi Hütter genau das eben auch sehen will von seiner Mannschaft, im Gegensatz zu dem, was er in der ersten Halbzeit gesehen hat. Und dass er auch gesehen hat, dass sich eben Hannes Wolf und auch Per Lockel entsprechend auch ins Spiel eingebracht haben. Die ja genau diese gewisse Aggressivität in der Balleroberung, also gegen den Ball sozusagen, auf den Platz gebracht haben. Und darum sind die beiden mit Sicherheit zwei Gewinner dieses ersten Testspiels. Was natürlich jetzt nichts für die Saison bedeutet, genauso wenig wie Patrick Herrmanns schönes Freistoßtor. Aber auch er hat dem Trainer ganz klar gezeigt, Trainer, ich bin da, wenn du mich brauchst. Ich hau dir auch mal gern einen Freistoß rein. Und ja, dann wären so, glaube ich, die drei Spieler neben Lars Stindl in der ersten Halbzeit, der ja das Kopfballtor von Rami Benzebaini vorbereitet hat, der Dreh- und Angelpunkt der Mannschaft sowieso sein wird, hat das dann auch letzten Endes gezeigt, dass er eben diese Verantwortung übernimmt. Aber die drei in der zweiten Halbzeit, eben Lockel, Wolf und Herrmann, das waren schon die, glaube ich, bei Adi Hütter in seinem ersten Spiel als Gladbach-Trainer da einen Eindruck hinterlassen haben.
Ja, wenn wir dann mal über die ganz Jungen reden, ich habe gesagt, wollen Sie jetzt nicht an die Wand nageln, aber man muss ja realistisch sein. Also ich habe das diese Woche auch geschrieben, natürlich wünschen sich alle Fans, da kommen plötzlich 11 Leute aus dem Fohlenstall hoch, inklusive Torwart, und man muss gar keine Spieler mehr kaufen, weil das jetzt alles aus der eigenen Jugend gestemmt wird und dann geht's nach Europa. Also es ist natürlich völlig utopisch und selbst beim Verein wie Borussia, der da besonderen Wert drauf legt, aber trotzdem muss man schon sagen, ja, da sind jetzt wahrscheinlich nicht so viele bei, die wir im Kader des Pokalspiels sehen werden, selbst wenn da dann noch irgendwie ein paar EM-Urlauber eine Woche länger vielleicht zurückgehalten werden und dann erst gegen Bayern in der Bundesliga im Kader stehen. Gerade, wir haben ihn vorhin schon mal angesprochen, ein Connor Noss, der ist ja schon 20, ne, das ist 2 Jahre älter als all die 18-Jährigen, die da rumlaufen. Das ist seine dritte Vorbereitung. Also der hatte diesen Status, den jetzt ein Luis Skrabak hat, vor 2 Jahren schon unter Marco Rose. Und da denke ich manchmal schon immer, das könnte etwas mehr sein zu diesem Zeitpunkt. Ich meine, er hat natürlich auch absolut harte Konkurrenz vor sich mit einem Stindl, Wolf und so weiter auf der Position. Ja, und deswegen ist dann letzten Endes schon ein Per Lockel der aussichtsreichste aktuell, was einfach auch an den ganzen EM-Urlaubern liegt, an der Corona-Infektion, die Rocco Reitz hatte und an der Verletzung von Manu Kone.
Ja, also es gab ja auch noch zwei Jungs, Mika Schröss und Famana Kissera, die gar nicht zum Einsatz gekommen sind. Die werden mit Sicherheit dann in den nächsten Testspielen, jetzt am Samstag zum Beispiel in Paderborn, zum Auftakt des Trainingslagers ihre Chance bekommen. Ja, aber insgesamt, wie gesagt, erwartet man da, glaube ich, schon etwas mehr von den Nachwuchsspielern. Gerade auch wie ein Conor Noss, der ja nun auch Status U21-Nationalspieler Irlands hat. Das heißt also auf demselben Level eigentlich ist oder wie es Hannes Wolf war, der dann aber einfach nicht nur 2 Jahre älter ist, sondern als Spieler einfach auch schon viel weiter ist. Und da frage ich mich halt, wenn nicht jetzt, wann dann will man wirklich zeigen, dass man die Ambition hat, für Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga zu spielen? Ja. Da würde ich mal sagen, in großen Teilen haben die Nachwuchsspieler einfach die Chance dann vertan, in diesem Spiel sich aufzustellen und zu sagen, ja, Adi Hütter, also wir würden schon ganz gerne die sein, die dann auch diese Vorbereitung im Kader sozusagen in Anführungsstrichen überleben.
Ja, und auch ein Famana Kissera ist ja jetzt auch nicht erst seit 3 Wochen hoch gelobt, hatte auch schon schwere Verletzungen, das finde ich natürlich auch mal so ein Ding. Conor Noss hatte auch schon eine schwere, Jordi Bongard, der eigentlich als Innenverteidiger die Vorbereitung bestreiten sollte, ist erneut am Knie operiert worden, fällt aus. Kollege Florian Mayer, der damals so ein Bundesliga-Debüt gefeiert hat unter Dieter Hecking, hatte 2 Kreuzbandrisse, das ist natürlich auch immer ja sehr kompliziert, wenn genau in dieser Phase der Entwicklung dann die schweren Verletzungen dazukommen. Das wirft die Jungs extrem zurück, wenn sie ungefähr, weiß nicht, die Hälfte ihrer aussichtsreichen Talentzeit dann in der Reha verbringen. Ja, und dann gibt's so Leute wie Steffen Meuer, den wir zum ersten Mal gesehen haben, ein Torjäger von Fortuna Düsseldorf 2, der schon 21 ist. Das ist dann einer, glaube ich, der genau weiß, dass es sehr, sehr schwierig wird, bei Gladbach da irgendwie wie durchzukommen. Das ist wie damals ein Sven Michel, an den kann ich mich erinnern, der als Torjäger für die U23 geholt wurde, aber dann über Umwege doch Bundesligaspieler geworden ist. Also wir reden natürlich einerseits davon, wer könnte es bei Borussia schaffen, andererseits, wer es einfach woanders schaffen kann. Auch noch ein Beispiel, Marcel Benger, auch ein Bundesligaspiel für Borussia vor 3,5 Jahren inzwischen. Da kam dann auch nichts mehr. Der ist jetzt zu Holstein Kiel gewechselt, um ein Haar in die Bundesliga aufgestiegen und kann sich da jetzt in der zweiten Liga beweisen. Also das ist inzwischen eher der Regelweg der Gladbacher Top-Talente und da muss man einfach auch ganz realistisch sein.
Ja, genau. Also der Weg in den Kader ist halt deutlich schwieriger geworden, seit die Ansprüche gestiegen sind. Und der Ansatz, dass eben ein Drittel, das wurde ja mal von Borussia, von Rolf Königs, dem Präsidenten, formuliert, ein Drittel der Spieler, der Gladbacher Spieler im Kader aus der eigenen Jugend kommen, das ist, glaube ich, schon so ein wirklich ganz, ganz hehrer Anspruch, den man mit den neuen sportlichen Ansprüchen schwer erfüllen kann. Jetzt gibt's natürlich die Corona-Rahmenbedingungen, die bedeuten, dass man weniger Geld zur Verfügung hat als Borussia Mönchengladbach. Das hat Max Eberl ja auch schon immer wieder betont. Also es ist so ein bisschen auch ein erzwungenes Back to the Roots eben zu dieser Fohlenphilosophie. Aber die wird auch nur funktionieren und das wird auch bei Adi Hütter nicht anders sein. Das war bei Dieter Hecking so, das war bei André Schubert, Lucien Favre und auch schon bei Hennes Weisweiler so. Es geht um Qualität und kein Trainer kann es sich erlauben, nur um der Jugend willen irgendwelche Spieler auf den Platz zu bringen, sondern da muss einfach was kommen. Ja, gekommen ist was von Per Lockel, fand ich auch richtig gut und vom Rest, muss ich sagen, kam mir viel zu wenig, als dass da jetzt irgendwer sich empfohlen hat für mehr. Aber noch ist ja ein bisschen Zeit, bis dann am Ende alle wichtigen oder alle Spieler dann wieder zurück sind, bis sich der Kader gesetzt hat, dann auch eben mit den Transfergeschichten und so weiter. Wir können den Jungs nur mit auf den Weg, glaube ich, geben. Macht mehr draus.
Ja, und wir beobachten das natürlich. Also ein zusammengewürfeltes Testspiel kadermäßig wird es ja noch geben gegen den SC Paderborn am nächsten Samstag. Und man muss ja auch, jetzt haben wir Joe Skelly und Per Lockel ein bisschen rausgenommen. Das wären ja gar keine Jungs, die da ihr Trikot im Kabinengang aufhängen dürften, sondern die sind ja aus der Jugend anderer Vereine verpflichtet, fertig in Anführungszeichen und bereit schon für die Senioren. Vielleicht eine ganz gute Überleitung, Transfers. Also ja, Lockel wurde damals letztes Jahr aus Stuttgart geholt, ablösefrei. Joe Skelly aus New York, Ansonsten wurde nur Manu Kone in diesem Sommer oder für diesen Sommer bisher geholt. Der ist verletzt. Das ist natürlich auch eine negative Randgeschichte dieser ersten Trainingswoche. Was können wir sonst in unserem Transfermarkt-Update dieser Woche erzählen? Ich muss schon wieder spoilern, nicht so viel, oder?
Ja, also im Endeffekt hat sich nichts getan. Also die Grundaussage bleibt, wenn keiner geht, kann auch keiner kommen. Gladbach hat keine Kohle, wie es Rolf Königs immer zu sagen pflegt, um jetzt einfach da aktiv zu werden. Das heißt also, es muss zunächst mal an irgendeiner Stelle ein Transfer stattfinden, bevor Borussia dann den Kader verändern kann. Ich glaube, wir haben uns da schon festgelegt, dass Markus Thuram der Spieler ist, der am wenigsten gerne abgegeben würde und auch wirklich nur unter besonderen finanziellen Umständen. Ich würde Rami Benzebaini absolut auch in diese Kategorie stellen. Und wenn man sich so bei Borussia umhört, dann ist es auch genau so, dass da schon, wenn überhaupt, es gab ja jetzt die Gerüchte um die AS Rom, die an Benzebaini interessiert wäre, aber das anhand eines Leihgeschäfts, das können die Römer also komplett vergessen, weil da hätte ja Gladbach nichts von. Also ne, man kriegt dann ein bisschen Leihkohle und hat dann eben einen Topspieler weniger. Also auch Benzebaini nur für richtig viel Geld würde dann Max Eberl tatsächlich überlegen, ob er einen seiner wertvollsten Spieler abgeben würde. Ja, Matthias Ginter nach wie vor offen. Man muss abwarten, was dann tatsächlich bei Thuram kommt, wie viel Geld dann überhaupt jemand bereit ist, dann auch zu bezahlen. Um Jonas Hofmann ist es ein bisschen ruhiger geworden, aber nach wie vor sind ja diese Chelsea-Gerüchte nicht aus dem Weg geräumt. Ist jetzt genau wie Matthias Ginter auch im Urlaub. Florian Neuhaus ist ja auch immer ein Kandidat, wobei wir uns da, glaube ich, festlegen können, dass er die nächste Saison auch in Gladbach verbringen wird, um einfach sich noch auszuentwickeln. Gleiches würde man natürlich auch Markus Thuram empfehlen und wir haben ja auch kurz drüber gesprochen, sein kurzer Trainingsbesuch beim Auftakttraining, als er ein paar Trikots geholt hat, die er seinen Freunden mitbringen wollte, war für uns ja auch eher ein Anzeichen dafür, dass er hier nicht auf dem Absprung ist, sondern irgendwo schon den Kontakt wieder zur Mannschaft gesucht. Er war in der Kabine. Also das sah jetzt wirklich nicht so aus, es sei denn, er hat wirklich klammheimlich seinen Spind leer geräumt und wir haben es gar nicht mitbekommen. Also da glaube ich, muss wirklich schon Exorbitantes passieren. Ja, und Brel Embolo auch verletzt. Damit ist, glaube ich, da auch erstmal das Thema Wechsel vom Tisch, was ja auch mal im Rahmen der Europameisterschaft angeklungen war, dass da möglicherweise Interesse aus Italien besteht. Brel Embolo wird jetzt auch erstmal richtig ausfallen mit seiner Verletzung, die er sich im EM-Spiel gegen Spanien zugezogen hat. Sehr schade für ihn, weil er ja wirklich auch ein gutes, präsentes Turnier gespielt hat. Aber da muss man bis zu 3 Monate rechnen. Und ich glaube, da ist dann auch irgendwie das mit dem Transfer durch. Also sind vor allem Matthias Ginter, könnte ich mir vorstellen, dass da dauert es doch schon sehr lange, dass man sich nicht zusammenfindet, dass da was passiert. Aber nochmal, alles offen und es wird noch einige Zeit dauern, bis da irgendetwas passiert.
Also wir nähern uns immerhin dem, dass jetzt bald mal was passieren könnte. Das immerhin, jetzt ist schon Mitte Juli.
Tag für Tag.
Ja genau, es ist Mitte Juli. Es sind nur noch 5 Wochen bis zum... fünf bis zum Bundesliga-Start, 4 bis zum Pokalspiel, also ja, gar nicht mehr so lang und ja, wir können nur so ein paar Sachen, du hast ja gesagt, irgendwie so nach Wahrscheinlichkeiten ranken oder vielleicht mal so sagen, ja, da sind wir uns sehr sicher, dass wir irgendwas ausschließen können, wie bei Florian Neuhaus, wo wir uns ja doch sehr einig sind, dass der auch erkannt hat, dass er nochmal ein Jahr in Gladbach bleiben könnte, aber was auch da wissen wir ja nicht, wenn jetzt irgendwie plötzlich, ich weiß nicht, wie viele Millionen auf den Markt geschleudert werden und da irgendwer das berühmte unmoralische Angebot macht, kann wie immer nichts ausgeschlossen werden. Und deswegen bleibt uns nur gespannt zu sein, wie nächste Woche dann unser Update hier ausfällt. Das ist ja dann schon aus dem Trainingslager. Mensch, dann meldest du dich aus Hasewinkel. Ich sitze wahrscheinlich weiter hier in Düsseldorf, weil du mit der Kollegin Hanna Gobrecht da unterwegs bist. Und dann sind wir schon wieder eine ganze Ecke schlauer. Nicht was Transfers angeht, aber was Trainingsfortschritt, Kaderzusammenstellung und einfach die Eingewöhnungszeit, das Kennenlernen von Adi Hütter angeht.
Ja, vor allen Dingen wird dann ja auch so langsam so die Rückkehr der Nationalspieler erfolgen, peu à peu. Die Schweizer kommen dann zurück. Jan Sommer wurde ja durch diese Aussagen von Jörg Stiel dann auch wieder so ein bisschen auf den Transfermarkt katapultiert, aber ich glaube, da kann man, das kann man auch vernachlässigen, trotz der großartigen Europameisterschaft, die er gerade in den K.O.-Spielen. Also zunächst war es ja doch eher normal, Jan Sommer, aber dann in den K.O.-Spielen wirklich Weltklasseleistungen gezeigt. Aber ich glaube, das ist auch kein Thema, über das man sich wirklich Gedanken machen muss. Interessant ist es vielleicht eher, wenn man so ein bisschen drauf guckt, welche Spieler mit Borussia in Verbindung gebracht werden, insbesondere in der Defensive. Wir haben über Matthias Ginter geredet, Offenheit irgendwie, ja, dieses Abwartende auf beiden Seiten, dieses sich nicht wirklich mal zusammen. Offenbar, irgendwie ist es eine komische Geschichte, und wenn Sachen komisch sind, muss man ja zunächst oder darf man ja zumindest spekulieren, dass man vielleicht auch in Kauf nimmt, dass es vielleicht in verschiedene Richtungen geht. Zumindest das würde ich mal so behaupten, auch wenn wir uns ja auch sicherlich einig darüber sind, dass ein Verbleib von Matthias Ginter für Gladbach jetzt auch nicht wirklich schlecht wäre, eingespielte Abwehrformation, aber wenn man schaut, wer im Gespräch ist als Verteidiger, mit Gladbach in Verbindung gebracht wird, Martin Hinteregger, Malang Sarr oder auch Marvin Friedrich aus Berlin, wir haben das schon gesagt, könnte man auch auf die Idee kommen, dass vielleicht Max Eberl und Adi Hütter auch neue Akzente in der Abwehr setzen wollen.
Durchaus, zum Beispiel, indem man mit den ja dann doch nicht unüppigen Einnahmen für Matthias Ginter einen etwas günstigeren Nachfolger holt und dann so ein Leihgeschäft mit Malang Sarr beispielsweise eingeht, dann hätte man immer noch Geld über, um entweder Corona-Löcher zu stopfen oder was anderes zu machen, einen anderen Perspektivspieler vielleicht zu holen. Aber es ist schon ja auch das, was Max immer gesagt hat, dass jetzt ja auch die ersten, die so auf der Liste bei Gladbach stehen könnten, schon wechseln oder gewechselt sind. Ihr erinnert euch vielleicht an unsere Folge mit den Jungs von Create Football, wo wir mal so ein paar Namen gespielt haben, die interessant wären für Borussia. Da war ein junger Franzose dabei, Loïc Badé, Innenverteidiger, der ist jetzt zum Beispiel schon gewechselt zu Stade Rennes, und so könnte, und bin mir sicher, wird es in den nächsten Wochen dann auch bei anderen aussehen. Sehr, sehr interessantes Wettrennen, und wir sind gespannt, welche Stränge dann da wie und vor allen Dingen wann zusammenkommen.
Ja. Also das ist genau die Sache. Es geht um das Wann. Ich glaube, dass Hütter und Eberl schon für jeden Fall wirklich einen klaren Plan haben, wie dann der weitere Verlauf sein kann. Aber was du gerade gesagt hast, ist eben schon ein Problem, dass eben die Zeit den Gladbachern nicht unbedingt in die Karten spielt. Denn natürlich sind auch andere Vereine auf Zack und Zakaria, wo ich gerade Zack sage. Zakaria gehört natürlich definitiv auch noch zu den Wechselkandidaten, ist wahrscheinlich sogar einer der wahrscheinlichsten Wechselkandidaten. Da haben wir aber gesagt, dass eben mit Manu Kone ja schon jemand da ist, der ist jetzt verletzt. Da hat Per Lockel möglicherweise das Gespür zu wissen, dass vielleicht ein kleines Fensterchen für ihn aufgeht deswegen, bis Manu Kone eben zurück ist. Aber was eben Zakaria angeht, auch da tut sich eben nicht viel. Man weiß, dass er vielleicht gerne würde, aber möglicherweise die Euro ihm jetzt auch nicht in die Karten gespielt hat und so weiter und so fort. Also spannende Geschichte, und klar ist, nochmal, um das ganz klar zu sagen, solange keiner geht, wird Borussia Mönchengladbach auch nichts investieren können. Das ist die Corona-Folge, das ist die Folge der verpassten Europapokal-Geschichte, und das ist die Folge eines neuen Fernsehvertrages, der auch deutlich weniger abwirft als der alte. Also an diesen drei Punkten sind die Gladbacher irgendwo ein bisschen eingefangen und müssen halt jetzt kreativ sein, und Kreativität bedeutet in dem Fall verkaufen, dann kaufen. Also ganz alte Gladbacher Hacke, das hat schon Helmut Grashoff immer gesagt, und Max Eberl hält sich dran.
Also irgendwie alles neu und alles doch wie immer. Für uns sicherlich könnte es unspannender sein. Das sage ich auch jetzt jedes Mal am Ende, dass es für uns besonders spannend ist, aber es ist wirklich. Also es ist eine Konstellation, die jetzt auch nicht so nach dem Reporter-Schema F verläuft. Ich meine, du kennst es ja jetzt schon noch einige Jahre länger als ich. Ja, auch für uns sehr interessant, was da passieren wird, schon in der nächsten Woche vielleicht. Wir werden euch dann auf jeden Fall wie gewohnt updaten in unserer nächsten Folge. Und hast du noch was auf dem Herzen?
Ein sportverbundenes Vergnügen, darf man jetzt ja tatsächlich wieder sagen, denn es wird wieder Fußball gespielt, und es dürfen auch Fans dabei sein, und ich glaube, insbesondere darf ich da nochmal auf Patrick Herrmann verweisen, da merkt man schon, dass es dem einen oder anderen Spieler wirklich richtig gut tut, wieder unterstützt zu werden, und wenn das dazu führt, dass die Gladbacher dann ganz viele schöne Freistoßtore schießen, wenn die Fans wieder da sind, nehmen wir das doch gerne mit, weil wir gucken uns auch gern solche Tore an und müssen dann nicht immer nur die Konserven von Juan Arango aus den Tiefen des Internets beziehungsweise des YouTube-Kanals da rausfischen, sondern dann sieht man sowas wieder auf dem Platz und genau da werden wir auch sein, dem Borussen auf die Füße schauen und du hast schon gesagt, zusammen mit der Kollegin Hanna Gobrecht im Trainingslager in der Klosterpforte, Einkehrtage für Borussia, wie vergangene Saison, gleicher Ort, kein Tegernsee-Trainingslager, eben aufgrund der doch noch vorhandenen Corona-Situation, auch dennoch trotz der Lockerungen werden auch da in der Klosterpforte Fans weitgehend nicht dabei sein können und da wird Adi Hütter dann schon einen wichtigen Schritt machen und nach der Klosterpforte sind dann, glaube ich, auch die meisten Spieler wieder da und die letzte Phase beginnt dann so richtig und das, was jetzt in Hasewinkel passiert, wir werden es genau beobachten. Bis dahin, tschö.
Bis dann, ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de